Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 Denkmal Schubert, einer Audioreihe des Stadtarchivs Aalen für den Podcast Schubert zum Hören. Mein Name ist Georg Wendt, als Stadtarchivar, und ich führe Sie weiter in die, etwas verrückte Geschichte des Schubert-Denkmals mit den vielen kleinen Geschichten rundherum. Was geschah in der letzten Folge? Nun, wir haben gehört, dass das Schubert-Denkmal-Komitee sich gegründet hat, bereits einen Ort für das Schubert-Denkmal gemeinsam mit der Stadtverwaltung Aalen bestimmt hat, nämlich vor dem Gasthaus Harmonie am Bahnhofsplatz, und dass auch der entsprechende Künstler, nämlich Ernst Kurfess, ein durchaus bekannter Mann und später Hofbildhauer in Stuttgart, den Auftrag übernehmen sollte. Allerdings war auch klar, günstig würde die Geschichte nicht werden. Man rechnete mit 5.000 bis 6.000 Mark für die Finanzierung des Schubert-Denkmals. Da es sich um ein privates Projekt handelte, musste also entsprechendes Spendengeld her. In den ersten 4 Wochen, so erzählt uns das Kassenbuch des Komitees, kam schon der eine oder andere mittlere Betrag hinein. Es waren vor allem Aalener Bürger bzw. ausgewanderte Aalener Bürger von Rang und Namen, die hier mittlere und niedrige zweistellige Beträge spendeten. Zu nennen ist da sicherlich der Schubertianer und Sammler Schweiker aus Augsburg, der bereits am 14. Oktober 54 Mark spendete. Aber auch die Familie Stützel und der Essigfabrikant Meier waren mit jeweils 20 bzw. 40 Mark mit dabei. Allerdings stellte man am 17. November 1890 fest, so sagt uns das Protokoll des Komitees, dass das Geld, was man bislang gesammelt hat, nicht reichen würde. Man hatte gerade 607 Mark beisammen, also ungefähr gut ein Zehntel des Gesamtbetrags. Also man musste mehr trommeln für das Schubert-Denkmal. So organisierte man im Gasthaus Drei Kronen am 11. November 1890 einen Vortrag über Schubert, den Pfarrer Precht aus Oberkochen hielt. Da kamen immerhin 230 Mark beisammen. Der schwäbische Merkur veröffentlichte gratis eine Anzeige für das Schubert-Denkmal im November 1890. Auch das zeitigte Wirkung. Beispielsweise kam aus Heilbronn von einem Kaufmann namens Böckeler jetzt plötzlich 100 Mark bei dem Komitee an. Immerhin im März 1891 zählte man schon 3000 Mark an Spenden. Die Hälfte hatte man, aber es kam kaum noch was dazu, weswegen das Komitee beschloss, am 21. März nun direkt auch die öffentliche Hand anzusprechen. Ganz konkret, Seine Majestät König Karl in Stuttgart sollte gebeten werden um einen Beitrag und auch die Stadtverwaltung. Das Bitten fand Gehör. Am 28. April überwies die Stadt Aalen 200 Mark. Die Hälfte davon, also 100 Mark, kam am 15. Juli 1891 auch von König Karl aus Stuttgart. Das war immerhin ein Fünftel dessen, was der wohlhabende Auswanderer Karl Stützel aus Boston, Massachusetts, am 16. September dem Komitee schickte, nämlich 500 Mark. Man stand jetzt bei knapp 5000 Mark und hatte damit im Oktober gerade noch rechtzeitig zum Todestag von Schubert den Beitrag beisammen. Gerade rechtzeitig, am 29. September 1891, wurde dann auch das Denkmal selbst fertig. Und der Besitzer des Gasthauses Harmonie, Wagner, bat nun im November, den Platz vor seinem Gasthaus auch offiziell Schubertplatz nennen zu dürfen, was ihm die Stadtverwaltung auch genehmigte. Interessant allerdings, dass davon heute im Stadtbild ja nichts mehr übrig geblieben ist, von diesen kleinen Schubertplatz. Wir nennen diesen Platz ja heute Bahnhofsplatz. Zurück im Oktober 1891 bemühte sich das Komitee nun, ein angemessenes Festprogramm für die Einweihung des Denkmals zusammenzuklopfen. Man lud die Honoratioren der Stadt ein, mietete den Spritzenhaussaal, schmückte ihn mit Tannenbäumen, das tat man damals sehr gern, und übte auch ein kleines Theaterstück ein, auf das nachher noch zu kommen sein wird. Doch alle Mühe, alle Eile war umsonst. Am 6. Oktober 1891, 4 Tage vor dem 100. Todestag von Christian Friedrich Daniel Schubert, starb auch König Karl in Stuttgart. Das Schubert-Denkmal-Komitee berief eilend am selben Tag in den Rathaussaal eine Sitzung ein, um die Folgen zu diskutieren. Enttäuscht stellte man fest, und ich zitiere aus dem Protokollband des Komitees: Durch den Tod des König Karl wird die allgemeine Feier verschoben, während die Enthüllung selbst am Samstag, den 10. Oktober morgens 9 Uhr in aller Stille stattfinden soll. Die Eingeladenen werden durch Zirkulare benachrichtigt. In den Zeitungen, in welche die allgemeinen Einladungen geschah, werden entsprechende Mitteilungen erscheinen. Doch dieser Beschluss hatte auch nur 3 Tage Bestand. Am 9. Oktober traf man sich wieder im Rathaussaal und ich zitiere wiederum: Herr Ernst Kurfess, also der Künstler, bittet um Aufschub der Enthüllung, da er durch einen dringenden Brief vor der Teilnahme an der Enthüllung von Stuttgart aus gewarnt wurde. Infolgedessen wird auch dieser Akt verschoben. Hier fürchtete also nicht nur Kurfess, dass diese kleine, wenn auch leise Feier in Stuttgart, wo man gerade den toten König betrauerte, nicht positiv gutiert werden würde. Was geschah stattdessen? Am 9. Oktober 1891 wurde die Büste zwar aufgestellt, aber blieb zunächst verhüllt. Tags darauf, am 10. Oktober, traf man sich das Komitee in stiller Runde, um den Todestag Schuberts zu gedenken. Eine Woche später, dann entschied man die endgültige Eröffnungs- und Einweihungsfeier am Wochenende vom 20. bis zum 22. November 1891 durchzuführen. Dieses Festprogramm konnte sich durchaus sehen lassen. Los ging es am Freitag, 20. November um 8. Bei einem Festspiel im Spritzenhaussaal, dem größten Veranstaltungssaal der Stadt, wurde Schuberts Leben dargestellt. Dies bewerkstelligte man mit sogenannten lebenden Bildern. Dies bedeutet, dass man vor einer Theaterkulisse verkleidete Personen mit Mimik und Gestik das Geschehen nachvollzogen, was daneben ein Erzähler der Zuschauerschaft vorlas. In der Bildergalerie zu diesem Podcast auf der Website der Schubert-Gesellschaft habe ich Ihnen mal einige dieser lebenden Bilder abgelegt. Schauen Sie sich vielleicht mal das zweite Bild an, also das, wo Schiller Schubert auf dem Hohen Asperg besucht. Denn dazu dichtete der Vorleser folgende Zeilen. Ich zitiere: Von Stuttgart eilt ein früherer Karlsschüler, der Regimentsarzt Schiller, heimlich her. Den Dichter auf dem Asperg will er kennen, dem er den Stoff zu seinen Räubern dankt. Zwei Männer, die sich geistig nahe standen, sie knüpfen eng hier ein persönlich Band. Gar mächtigen Eindruck für sein ganzes Leben nahm Schiller aus dem Kerker Schuberts mit. Auf dem letzten Bild, der Apotheose der Anbetung Schubert, dichtete übrigens der Sprecher folgendes: Ein deutsches Reich, ein glorreich Ideal, hoch lebe der Dichter, sprechen alle Kenner, von Schwabens angestammter Herzlichkeit. Ja, alle rufen wir mitsammen, hoch lebe Schubert, dreimal leb er hoch. Sein Ruhm durchdringe alle deutsche Lande, die graue Zeit verwische nicht sein Bild. Solang's ein Deutschland gibt und deutsche Treue, hat auch der Name Schubert guten Klang. Am zweiten Tag der Schubert-Feier, am Samstag, gab es dann morgens früh erstmal Choralmusik von Kirchturm. Das Schubert-Lied Der Trennung Last liegt schwer auf mir wurde gespielt. 16:30 das Gleichen auf dem Kirchturm, dann Fall auf die Gemeine nieder und ab 20:00 dann ein großes Festbankett im geschmückten Spritzenhaussaal. Am Sonntag dann den eigentlichen Festtag, gab es dann morgens früh Böllerschießen und Tagwache um 7:00, um 12:00 ein Festessen in der Harmonie, also Sie erinnern sich da, wo jetzt ja auch Schubert aufgestellt worden ist. Und um 2:00 schließlich dann ein Festzug zum neu benannten Schubertplatz, wo der Dekan knapp eine Festrede hielt, das Denkmal enthüllt wurde und an die Stadt übergeben worden ist. Abends dann ein zweites Mal das Festspiel mit den lebenden Bildern im Spritzenhausplatz und nachts beleuchtete man das Denkmal mit bengalischem Feuer. Der 22. November 1891 stellte zweifelsfrei den Höhepunkt der Schubert-Verehrung in Aalen des 19. Jahrhunderts dar. wie Sie aus dem Festgedicht zweifelsfrei heraushören konnten, war diese Verehrung auch stark geknüpft an die nationale Verehrung, an die nationale Sache des neuen Deutschlands. Nach der Niederlage aber im Ersten Weltkrieg verlor diese Idee enorm an Einfluss und an Reichweite. In den Mangeljahren der Weimarer Republik, der Weltwirtschaftskrise, konnte man nicht mehr so richtig viel mit den Volksdichter anfangen. Zumal das Schubert-Denkmal seit den späten 20er Jahren einen neuen Feind kannte, nämlich das Auto und den Bus. Die Geschichte von der Verbannung des Schubert-Denkmals auf dem Bohlen-Schulplatz gibt's dann in der nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, würde mich sehr über ein Feedback auf georg.wendt@ahlen.de freuen. Grüße Sie recht herzlich. Tschüss und auf Wiederhören.